Montag, der 31. März, das ist der internationale Tag der Wachsmalstifte, sprich Ölkreiden, und der internationale Tag des Donaldismus. Das ist richtig der Ehrentag von ihm hier, Donald Duck, beziehungsweise der Ehrentag der Entenhausen-Forschung. Dieses Exemplar habe ich selbst gezeichnet, natürlich mit Ölkreiden. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Beide Seiten live. Apropos gut gemeint, aber vielleicht nicht ganz optimal umgesetzt. Das österreichische Gesundheitssystem, das ist eines der teuersten der Welt, aber bei weitem keines der besten der Welt. Im Gegenteil, zu wenig Personal, heillos überfüllte Ambulanzen und ewig lange Wartezeiten auf dringend benötigte Operationen. Es schaut gar nicht gut aus für den österreichischen Patienten und natürlich auch die österreichische Patientin. In weiterer Folge, jetzt sollen auch noch zusätzlich Einsparungen vorgenommen werden. Stichwort Budgetloch. Wie der langsame Tod des dereinst blühenden österreichischen Gesundheitssystems gestoppt werden soll, das bespreche ich jetzt mit der dafür zuständigen Ministerin Corinna Schumann, Bundesministerin für Gesundheit und Soziales von der SPÖ. Frau Schumann, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Schumann, Österreich steht am Rande eines finanziellen Abgrundes, so muss man das wohl sagen. 12 Milliarden Euro ist das Budgetloch mittlerweile groß in Österreich. Jetzt soll es auch noch gespart werden bei den Ministerien. 15% bei jedem Ministerium, so die Vorgabe, sollen da eingespart werden. Die Frage an Sie, wo und wie sollen konkret 15% beim Gesundheitsministerium und auch Sozialministerium eingespart werden?
Also natürlich muss man sagen, gerade nach den heutigen Zahlen, die wir wieder erfahren haben, dieses Budgetloch ist schon ein gewaltiges und das Rucksackerl, das man jetzt an Belastungen tragen muss, auch ein großes. Trotzdem, wir haben gesagt, wir übernehmen Verantwortung, das Erbe nehmen wir an und übernehmen jetzt Verantwortung, um noch so gut wie möglich die Dinge auch zum Guten zu wenden und regeln zu können, dass es für die Menschen nicht zu übermäßigen Belastungen kommt. Da müssen wir jetzt hinschauen. Ja, die Einsparungen sind jetzt notwendig, keine Frage. Aber für uns ist es wichtig, einzusparen und dort, wo es möglich ist, einzusparen, auf der anderen Seite aber auch Impulse zu setzen, um Dinge positiv zu wenden. Ich darf nur verweisen auf den Arbeitsmarkt. Wir haben das Arbeitsmarktbudget stabilisiert und werden für den Arbeitsmarkt auch noch zusätzliche Maßnahmen setzen. Ich darf auf die Aktion 55 plus verweisen für ältere Langzeitarbeitslose.
Wo ist es möglich einzusparen bei Ihnen im Ministerium?
Also wir führen ja jetzt die Gespräche auch mit dem Finanzministerium. Wir drehen jetzt wirklich jeden einzelnen Cent um. Dieses Haus muss ganz, ganz sparsam geführt werden. Das ist ganz klar. Und jetzt schauen wir, wo können wir einsparen, ohne dass es die Stabilität der sozialen Versorgung gefährdet.
Das heißt, da gibt es aber noch keine Ansätze. Sie wissen noch nicht, wo genau Sie diese 15% einsparen werden bei sich
im Ministerium. Also jeder einzelne Cent wird angeschaut, jeder einzelne Punkt, und dann mit viel kluger Weitsicht die Einsparungsmaßnahmen getroffen.
Gut, jetzt soll natürlich auch eine Gesundheitsreform möglicherweise Geld in die Staatskassen, in die maroden spülen. Haben Sie hier schon eine Idee, wo es Einsparungs- und Optimierungspotenzial gibt?
Also wir wissen, dass im Gesundheitssystem vieles zu tun ist. Trotzdem möchte ich schon sagen, wir haben wirklich eins der besten Gesundheitssysteme der Welt. Nur manche Dinge sind ein bisschen in die Schieflage geraten und die muss man jetzt wieder gerade lichten.
Jetzt sagen Sie, Frau Ministerin, dass hier Österreich immer noch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt habe. Gleichzeitig gibt es ganz viele Menschen, die tagtäglich erfahren, dass sie lange warten müssen auf Operationen, überfüllte Ambulanzen, zu wenig Personal etc. Wäre nicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir sind schon ganz gut in manchen Bereichen funktioniert es gar nicht und die nächsten Jahre werden einfach schwer. Muss man den Menschen noch ein bisschen reinen Wein einschenken? Vielleicht ist das nicht ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen, ja, die Wahrheit zu sagen über das, was die Budgetsituation hergibt aktuell?
Also ganz klar muss man sagen, es gibt Probleme. Und Sie haben es ja völlig richtig angesprochen. Wir haben zu lange Wartezeiten. Für jemanden, der Schmerzen hat, sind lange Wartezeiten wirklich eine höchste Belastung. Wir müssen uns anschauen, wie schauen die Patientenwege aus? Wie können wir hier verbessern? Nämlich, dass die Menschen wirklich die Versorgung bekommen, die sie brauchen. Da kann man an den verschiedensten Schrauben drehen und das werden wir natürlich auch tun. Und wir setzen Maßnahmen. Zum Beispiel der Ausbau der Primärversorgungszentren. Das ist ganz, ganz wichtig. Gute Versorgung, wo ich die Sicherheit habe, ich kriege die Gesundheitsversorgung, die ich brauche. Und wir bauen aus die Erstversorgungsambulanzen in den Spitälern. Das ist auch wichtig, sozusagen eine erste Anlaufstelle, um auch positiv versorgt zu werden. Und ganz wichtig auch die Gesundheitsnummer 1450. Die wollen wir ausbauen, österreichweit, und sozusagen zur Drehscheibe entwickeln, damit die Menschen dort anrufen können und die erste Information bekommen, damit sie gut geleitet werden auf ihren Weg zur wirklich guten Behandlung.
Das heißt, Sie bauen darauf, dass die Menschen in Zukunft dann nicht, wenn sie akut irgendeine Verletzung oder sonst irgendwas haben, ins Ambulatorium oder in die Ambulanz gehen, sondern 1450 anrufen, sagen, ich habe mich hier verletzt, was brauche ich?
Also es wird auf die Art der Verletzung ankommen. Also ja. Wir haben natürlich die anderen Rettungsnummern genauso noch. Aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie schaut es denn jetzt aus? Ich bin mir unsicher, wo soll ich denn jetzt hingehen? Dann anzurufen und da die Sicherheit zu bekommen. Ich bekomme eine Auskunft und werde dorthin geleitet, wo ich wirklich gut versorgt werde. Das ist wichtig.
Aber Frau Schumann, mit Verlaub, das funktioniert ja jetzt schon kaum. Menschen gehen in die Ambulanz mit allen möglichen kleinen Wehwehchen, die gar nicht in die Ambulanz gehören, wo sie vielleicht zum praktischen Arzt am nächsten Tag gehen könnten, aber sie gehen in dem Moment in die Ambulanz, weil sie sich dann erste Hilfe gleich erwarten. Geht es da vielleicht auch um eine Bewusstseinsbildung oder um quasi nicht nur das Angebot, sondern auch darum, dass die Menschen das Angebot nutzen? Wie wollen Sie das schaffen?
Ich glaube, es geht darum, Sicherheit zu geben. Ja? Viele sind verunsichert. Wo soll ich jetzt hingehen? Wie gehe ich denn jetzt? Ist das etwas, wo ich genauer hinschauen muss? Wie bekomme ich meinen Termin? Wir haben natürlich verschiedene Strukturen im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich. Da müssen wir hinschauen. Die Menschen müssen so geleitet werden, dass sie wissen, ich kann dorthin gehen und bekomme das Angebot, das ich brauche.
Also die Telefonnummer 1450 ist ein zentraler Punkt.
Wird einer der, ist nicht der einzige, aber einer der wesentlichen Punkte sein.
Ein weiterer großer Brocken, den natürlich auch Sie mit zu verantworten haben, sind die Pensionen. Auch hier soll massiv eingespart werden. 3 Milliarden Euro, glaube ich, sind zu Stand jetzt geplant, dass man hier bei den Pensionen einspart. Jetzt gibt es da Einigkeit bei den Pensionistinnenvertretern, sowohl ÖVP-seitig als auch SPÖ-seitig, sagen die Vertreterinnen der Pensionisten. Also bei uns gibt es da eigentlich nicht viel zu holen. Und so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl, wir sind eine große Wählerinnengruppe, legt's euch nicht mit uns an. Die Frage an Sie, wie wollen Sie den Pensionistinnen und Pensionisten verkaufen, dass man da sparen muss in den nächsten Jahren? Und wenn da sogar ÖVP und SPÖ-Vertreterinnen dagegen sind, haben sich da dann die NEOS am Ende durchgesetzt bei den Koalitionsverhandlungen?
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge trennen. Das eine ist die Frage der Pensionen, und unsere Zielrichtung als Regierung ist, das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. Weil das Wichtigste ist, dass Menschen länger in Beschäftigung bleiben. Das ist unsere Zielrichtung und da setzen wir alles dran, dass das gelingt. Und auf der anderen Seite bitten wir die Pensionistinnen und Pensionisten um das Verständnis, dass wir den Krankenversicherungsbeitrag erhöhen müssen. Das wurde bereits nach Brüssel geschickt. Das haben wir nicht zu verantworten. Das wurde unter ÖVP und FPÖ Verhandlungen bereits nach Brüssel geschickt. Und wir haben gesagt, ja, das ist jetzt wirklich eine Belastung. Wie können wir die abfedern? Und wir werden sie abfedern. Und zwar dadurch, dass wir erstens sagen, wir frieren die Rezeptgebühren ein für das nächste Jahr. Und auf der anderen Seite, wir schauen, dass wir den Arzneimittelkostendeckel so gestalten, dass der wirklich entlastet. Nämlich jene Medikamente, die unter der Rezeptgebühr sind, die waren früher nicht hineingerechnet in den Arzneimittelkostendeckel. Das werden sie jetzt. Und damit bekommen gerade Pensionistinnen und Pensionisten, die ja oft mehr Medikamente brauchen, eine wirklich gute Entlastung. Darauf schauen wir, Maßnahmen setzen, aber gleichzeitig schauen, wo können wir die Härten abfedern.
Reden Sie da mit den Vertreterinnen der Pensionisten drüber? Wann haben Sie mit Ingrid Korosek oder Peter Kostelka das letzte Mal gesprochen?
Also der Austausch findet statt, das ist keine Frage. Ich verstehe natürlich, dass es nicht mit Begeisterung aufgenommen wird, wenn es Belastungen gibt. Aber es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir die Sozialversicherung stärken und dass wir die Leistungen auch zukünftig anbieten können. Sie haben gesagt, es ist viel zu tun im Gesundheitssystem. Dafür brauchen wir auch die Unterstützung.
Also, ganz viel Geld, das in Österreich fürs Gesundheitssystem ausgegeben wird und vielleicht oft nicht optimal verwendet wird. Bei den Pensionen sagen Sie ebenfalls, dass es da Verbesserungspotenzial gibt. Ganz interessant, warum ein derart monströses Loch im österreichischen Budget klafft. Dafür gibt es auch eine weitere Erklärung. Und zwar hatte der Ökonom Tobias Thomas, Direktor der Statistik Austria, eine recht interessante Erklärung dafür. Vielleicht können wir uns die kurz gemeinsam anschauen.
Defizit, wie Sie richtig erwähnt haben, lag ja bei 4,7%, also 22,5 Milliarden. Und hätte Österreich im Jahr 24 die 3% einhalten wollen, dann hätten sie 8 Milliarden Euro im Jahr 24 weniger ausgeben müssen.
sollst, wann im Jahr 2024, wo also dieses Einsparungspotenzial erkannt wird vom Generaldirektor der Statistik Austria, diverse Wahlen und es liegt der Verdacht nahe, dass ihr Österreich und die Parteien ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt haben, um zum Beispiel Wahlwerbung zu finanzieren. Die Frage an Sie, gibt es da sowas wie einen Schuldigen fürs Budgetloch? Weil ich meine, das wird immer größer. Zuerst 6 Milliarden, jetzt 12 Milliarden. Vor einem halben Jahr haben wir überhaupt nicht gewusst, dass es so ein riesen Budgetloch gibt. Wer ist da politisch verantwortlich dafür?
Also wir waren nicht dabei und wir haben es nicht zu verantworten, aber wir sagen trotzdem, jetzt heißt es, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wie können wir jetzt dieses Budget wieder so gerade richten, dass wir in Zukunft investieren können. Wir haben ja auch sehr schwierige Wirtschaftsdaten. Von daher ist es wichtig, Stabilisieren des Budgets, die Belastung so gestalten, dass man auch Impulse setzen kann und gleichzeitig schauen, wie können wir auch in die Zukunft blicken und Impulse setzen.
Um die Zukunft besser gestalten zu können, ist es aber vielleicht hilfreich, die Vergangenheit besser zu verstehen. Wäre es denn nicht auch hilfreich, sich anzuschauen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und dem vielleicht von vornherein einen Riegel vorzuschieben, damit wir nicht wieder in so eine Situation kommen in der Zukunft?
Also ich bin mir ganz sicher, dass der Finanzminister alle Analysen gemacht hat, die jetzt zu treffen sind. Trotzdem, jetzt muss man nach vorne schauen, wie können wir wieder das Budget stabilisieren und wie können wir Einsparungen so setzen, dass wir die sozialen Sicherheitssysteme weiter halten, dass wir Sicherheit geben, dass wir das Gesundheitssystem so aufstellen, dass wieder Vertrauen da ist und dass wir bitte am Arbeitsmarkt auch das schaffen, dass jeder wieder die Chance auf einen Job hat.
Also auch keine politischen Konsequenzen für dieses enorm große Budgetloch. Schwamm drüber, weiter geht's.
Die politische Konsequenz ist, Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, das ist das größte Rucksackerl, das man derzeit übernehmen kann.
Kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Gesundheit. Da habe ich nämlich einen ganz interessanten Satz gefunden von dem Herrn Sebastian Arthofer. Der ist der COO von krankenversichern.at. Da geht es um Privatversicherungen in Österreich. Er sagt in der Presse am 20.02. eine Zusatzversicherung ist kein Luxus mehr, sondern für viele Patienten eine Notwendigkeit geworden. Teilen Sie diese Meinung? Sollen sich Österreicherinnen und Österreicher privat versichern und krankenversichern?
Also wesentlich ist, ich habe Vertrauen in unser Gesundheitssystem. Es gehört verbessert, es gehören Dinge reformiert, keine Frage, aber man kann grundsätzlich Vertrauen in unser Gesundheitssystem haben und wer sich freiwillig eine Zusatzversicherung nimmt, ist die Entscheidung. Aber für uns ist wichtig zu sagen, egal wie viel Geld ich im Geldbörsel habe, du bekommst die beste Versorgung, die du brauchst. Das ist die wichtige Botschaft. Also es soll nicht darauf ankommen, kann ich mir eine Zusatzversicherung leisten, kann ich mir einfach leisten, noch mehr zuzukaufen an Versorgung, sondern die beste Versorgung für jeden und für jede, das ist die Zielrichtung.
Davon gehe ich grundsätzlich natürlich sowieso aus. Ein weiterer Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen würde, ist die Medikamentenknappheit in Europa. Und ich habe da gerade noch diese Liste hervorgekramt aus meinem Koffer. Das sind nämlich Medikamente oder Wirkstoffe. Ich kann das ja gerne herzeigen. Das ist eine sehr, sehr lange Liste mit über 300 verschiedenen, Insulin ist dabei, unter anderem Magnesiumsulfat, also sehr, sehr wichtige Grundstoffe, Medikamente, die in Österreich von der EU-Kommission als knapp beschrieben werden, wo die EU-Kommission sagt, naja, da müssen wir schauen, dass uns die nicht ausgehen. Die Frage an Sie, Frau Ministerin, ist seitdem, und diese Liste ist mittlerweile bald ein Jahr alt, etwas passiert dahingehend, dass man unabhängiger wird, was Medikamente betrifft? Wann stellt Österreich seine eigenen Medikamente her, um hier unabhängig zu sein von zum Beispiel China oder Indien?
Also das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist eine Frage, die man aber nicht nur auf österreichischer Ebene klären kann, sondern auch auf europäischer Ebene. Sie haben ganz recht. Wir haben natürlich mit der Apothekerkammer gesprochen. Derzeit knapp ist ein Insulinpräparat, das aber halt auch sozusagen zur Diätform genutzt wird. Da haben wir stärkere Knappheit. Sonst haben wir derzeit bei keinem Medikament Knappheit. Trotzdem muss man hinschauen. Und ich bin sehr froh über die europäische Initiative, den Critical Medical Act, wo die Zielrichtung jetzt gesetzt wird, dass man auch auf europäischer Ebene schaut, dass man Produktion wieder nach Europa holt und dass man so die Medikamentensicherheit herstellt. Und wir sind ja in Österreich auch da Vorreiter. Die Produktion der Penicillinprodukte aus Kundl, das ist ja wirklich auch beispielgebend. Also darauf schauen, wie können wir die Medikamentensicherheit herstellen, das ist Zielrichtung.
Aber das heißt, vertrauen Sie darauf, dass es auf europäischer Ebene funktioniert? Österreich wird keinen eigenen Vorstoß starten oder in irgendeiner Weise schauen sich selbst?
Wir werden uns aktiv natürlich darin beteiligen und sagen, wie wesentlich das ist, keine Frage.
Kommen wir zum Sozialbereich, auch das ist ja in Ihrem Ministerium mit dabei. Welche Einsparungsmöglichkeiten sehen Sie in diesem Bereich, was das Budgetdefizit betrifft?
Also ich glaube, die Ziellinie, die wir anstreben, sozusagen eine Sozialhilfe neu aufzustellen, kann zu Einsparungen führen, wenn wir das jetzt gut umsetzen, sozusagen die einheitlichen Sozialhilfe-Richtsätze. Das ist wichtig und vor allen Dingen, dass wir all jene Menschen, die Sozialhilfe beziehen, aber noch sozusagen arbeitsfähig sind, dass wir die stärker Richtung Arbeitsmarkt bringen. Das ist ganz, ganz wesentlich, weil jede Person, die selber ihr Geld verdient, sich selbst erhält, ihre Steuern zahlt, macht und stärker und stärkt natürlich auch unser Budget.
Wie genau soll das funktionieren?
Also der Gedanke dahinter ist, dass man sozusagen die Sozialhilfe als sozusagen unterstes Netz, Auffangnetz, damit man nicht ins Bodenlose rutscht, das ist ja ganz, ganz wesentlich. Und dann sagt man, all jene, die arbeitsfähig sind noch, wie können wir die noch besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Und da sehen wir das AMS gefordert, sozusagen als die Stelle und bewährte Stelle, um Menschen positiv und gut in Beschäftigung zu bringen.
Aber ganz konkret, was heißt das? Was für Maßnahmen soll da gesetzt werden, um Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
Also es braucht eine Vielzahl von Maßnahmen, die ja auch schon vom AMS gesetzt werden. Das sind die verschiedensten Fördermaßnahmen für Betriebe, aber auch Menschen wieder gut in den Arbeitsmarkt zu bringen, arbeitsmarktfähig zu machen. Also da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, immer mit der Zielrichtung, wie bringe ich jemanden in Beschäftigung, damit sich die Person selber halten kann und wieder ein guter Teil der Gesellschaft wird.
Erich Fenninger von der Volkshilfe warnt da vor, ich glaube, 2 Wochen was. Wir können das uns kurz ansehen. Er sagt, Österreich muss jetzt auch die Superreichen zur Kasse bitten, um das Budgetloch sozialgerecht zu sanieren. Also eigentlich eine direkte Forderung nach einer nach einer Reichensteuer seitens des Volkshilfechefs, Direktor der Volkshilfe Österreich. Ist es da vielleicht auch Zeit, angesichts der Sparzwänge, die wir derzeit in Österreich haben, auch eine vermögensbezogene Steuer, eine Reichensteuer wieder auf die politische Agenda zu setzen?
Also Vermögensteuer ist nicht Thema in unserer Regierungsvereinbarung, aber sehr wohl sagen wir, alle müssen dazu beitragen, dass wir dieses Budget wieder in Ordnung kriegen. Es gibt ja die Bankenabgabe, es werden natürlich auch die Energieunternehmen ihren Anteil leisten. Das ist jetzt einmal wichtig, dass das gesetzt wurde und ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Erfolg, weil es können nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, die beitragen, sondern und Pensionistinnen und Pensionisten, sondern alle müssen ihren Teil dazu beitragen.
Lies ich das so ein bisschen raus, also mit ÖVP und NEOS ist eine solche Vermögenssteuer, Reichensteuer, wie auch immer man es nennt, nicht zu machen. Die SPÖ hätte es gern, aber bis auf Weiteres ist es kein Thema.
Das ist so in den Verhandlungen, man macht Kompromisse, natürlich, wir sind mit anderen Forderungen hineingegangen, natürlich hätten wir gern die Vermögenssteuer, keine Frage, aber so ist es in einem Kompromiss. Wir haben die bestmögliche Lösung gefunden. Alle müssen ihren Teil beitragen.
Weil es dazu möglicherweise ganz gut passt, es gibt derzeit eine Diskussion rund um die Gehälter beim ORF. Die Top-Gehälter beim ORF können wir uns vielleicht gemeinsam kurz ansehen. Schauen so aus, dass hier, also so zumindest die Kritik, einige sehr viel verdienen und auf der anderen Seite aber eben gespart werden muss. Die Frage an Sie, weil da auch Ihr Parteichef Andreas Babler sich heute zu Wort meldet, ist da tatsächlich nur die ORF-Führung in der Verantwortung, sich da darum zu kümmern, dass Löhne möglicherweise gerechter verteilt werden oder angepasst werden, oder ist das nicht auch Aufgabe der Politik?
Also die Frage, wie werden Löhne und Gehälter verhandelt, ist eine sozialpartnerschaftliche. Und da ist sie in den besten Händen, das muss man ganz eindeutig sagen. Zu den ORF-Gehältern, das ist nicht meine Materie. Aber was sehr wohl eine wichtige Frage ist, wie schaut die Lebenssituation der Menschen aus? Wir wissen, dass sehr viele Menschen einfach höchste Belastungen haben, gar nicht mehr wissen, wie sie alles zahlen können. Da ist es wichtig zu entlasten. Und ich freue mich sehr, dass morgen sozusagen die Mieten nicht erhöht werden, sondern dass es morgen diesen Mietstopp gibt, das ist einmal wichtig, ein wichtiger Punkt der Entlastung. Und ganz ehrlich, bei den Löhnen und Gehältern, zuerst steigen die Preise und dann steigen die Löhne, das ist auch selbstverständlich.
Finden Sie persönlich, angesichts dessen, was Sie gerade beschrieben haben, dessen, dass viele Menschen sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können, solche Gagen gerechtfertigt?
Also wichtig ist, dass die Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, die aufstehen, die ihre Leistung bringen, dass die ein Einkommen haben, von dem sie gut leben können. Das muss meine Zielrichtung sein, unsere Zielrichtung sein. Und ich weiß, bei der Sozialpartnerschaft ist im besten Händen.
Sie weichen meine Frage ein bisschen aus und Sie haben als Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes auch durchaus Mitsprachemöglichkeit. Aber das besprechen wir möglicherweise das nächste Mal. Mich hätte auch noch interessiert, was Sie zu einer möglichen Lohntransparenz aller Schweden sagen. Das geht sich jetzt leider nicht mehr ganz aus. Vielleicht ein letztes Thema noch, das ich gerne mit Ihnen besprochen hätte. Es gibt aktuell eine Jugendstudie zum Thema Sucht. Österreichs Jugendliche rauchen weniger Zigaretten, trinken weniger Alkohol, aber gleichzeitig berichten viele von problematischer Social-Media-Nutzung und psychischen Problemen. Sind Sie oder können Sie sich vorstellen, dass es ein Verbot bzw. eine Einschränkung von sozialen Medien gibt oder auch im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich durchaus seine Berechtigung, diese Frage?
Also auf die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen hinzuschauen, ist uns ganz, ganz wichtig. Auch da werden wir einen Schwerpunkt setzen, um die Situation für die Kinder und Jugendlichen hier zu verbessern und vor allen Dingen zu sensibilisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Social Media hat gute Seiten, hat aber auch höchst gefährliche Seiten. Darauf hinzuweisen, das ist auch unsere Aufgabe in der Gesundheitsversorgung.
Erlauben Sie mir noch eine ganz kurze letzte Frage. Einsparen, kürzen, Reichensteuer etc. kommt doch nicht. Viele, gerade auch bei der SPÖ, hätten sich da vielleicht ein bisschen mehr, unter Anführungszeichen, linke Politik gewünscht. Wie weit links der Mitte verorten Sie auf einer Skala von 0 bis 100 Metern, sagen wir mal, die SPÖ derzeit, und wie weit stehen Sie selbst persönlich links der Mitte?
Also ganz ehrlich, ich finde, die SPÖ ist auf einem sehr guten Weg mit einem ausgezeichneten Team, das gut zusammenhält und das die Herausforderungen, die jetzt, vor denen wir jetzt stehen, einfach mit voller Kraft annimmt und sagt, jetzt machen wir das Beste draus für die Menschen in Österreich.
Frau Schumann, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, kurze Pause, dann geht's gleich weiter mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard, Petra Stulber, und dem stellvertretenden Chefredakteur der Kronenzeitung mit Rainer Nowak. Dann besprechen wir natürlich auch dieses Gespräch mit Corinna Schumann, der Gesundheitsministerin, und noch einige andere spannende Themen des Tages. Bis gleich. Soweit also die Gesundheitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ im Interview. Was sie gesagt hat und ob das alles glaubwürdig ist, beziehungsweise wo noch Luft nach oben ist, möglicherweise auch bei den Plänen der Bundesregierung, das analysiere und bespreche ich jetzt mit meinen beiden Studiogästen. Ich begrüße die stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Petra Stulber. Herzlichen schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend, hallo.
Und ich begrüße den stellvertretenden Chefredakteur der Kronenzeitung, Rainer Nowak.
Guten Abend.
Starten wir mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Und diese Frage richte ich zuerst einmal an Sie, Frau Stulber. Wie lange dauert es denn jetzt noch, bis Österreich endgültig in diesem enorm großen und immer größer werdenden Budgetdefizitloch versinkt?
Das ist die Frage aller Fragen. Ich habe das Gefühl, wir versinken gerade schon darin. Es ist tatsächlich ein langer Weg gewesen von Magnus Brunner. Wir bleiben innerhalb des erlaubten 3% Defizits bis jetzt. Oh, es sind doch 4,7%. Das ist tatsächlich eigentlich eine Bankrotterklärung, weil man muss wirklich sagen, wo bleiben die Daten, wo bleiben aber auch die, also ein bisschen gewarnt hat der Fiskalrat vor der Wahl, aber wirklich massive Warnungen auch von Seiten der Wirtschaftsforscher hätten wahrscheinlich früher kommen müssen. Es ist tatsächlich so, dass wir lange nicht gewusst haben, wie hoch dieses Defizit ist. Der ÖVP-Finanzminister hat sich hier sehr passiv verhalten und ich muss wirklich sagen, jetzt haben wir den Salat und jetzt muss man einfach schauen, wie wir da wieder rauskommen. Und ich glaube, der jetzige Finanzminister hat schon recht, wenn er so wie heute in einem Interview für das ORF-Mittagsjournal gesagt hat, es wird jetzt nichts helfen, da kann sich keine Gebietskörperschaft rausziehen, da müssen einfach alle zusammenhelfen und da müssen alle ihren Beitrag leisten, auch wenn das noch so schmerzhaft ist.
Herr Nowak, sind da tatsächlich die Wirtschaftswissenschaftler in die Verantwortung zu nehmen oder gibt es da nicht auch politische Verantwortung, die vielleicht geklärt gehört für dieses Budgetloch?
Natürlich gibt es politische Verantwortung, die in Wahlkampfzeiten immer noch schlechter oder um dies noch schlechter bestellt ist als sonst. Generell gilt bei der aktuellen Situation, je länger die Rezession dauert, desto schlimmer das Defizit. Je später Maßnahmen ergriffen werden, um die Kosten einzudämmen, desto schlimmer ist die Situation, weil das sieht man ja bei allen Statistiken. Der Staat hat einfach zu viel Geld ausgegeben, mehr als angenommen, mehr als prognostiziert, mehr als vorgehabt und die Einnahmen sind eher heruntergegangen oder sind nicht in dem Ausmaß gewachsen. Also die Wirtschaftsforscher haben zwar jedes Mal ihre Prognosen revidieren müssen, aber man hätte auch jedes Mal dann quasi das Defizit mitvergrößern müssen. Und das ist einfach ab sofort, wissen wir das. Jedes Monat, das vergeht, in dem die Wirtschaft nicht wieder kommt, wird das Defizit größer werden, werden die Schulden mehr.
Also das heißt, wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange, sondern es wird noch schlimmer kommen.
Ich fürchte nein. Und jetzt ist diese Regierung natürlich in einer sehr unangenehmen Situation. Sie muss zeitgleich sparen, die Kosten in den Griff kriegen und aber auf der anderen Seite natürlich jetzt nicht nur pessimistisch sein. Und wenn man sich heute die Frau Bundesminister angehört hat, aber auch andere Regierungsmitglieder, merkt man schon, wie schwierig die Situation, diese Lage ist oder diese Aufgabe ist, quasi so ein bisschen beruhigend und dämpfend zu wirken. Und es ist eher alles nicht so schlimm und keine Panikstimmung weiter zu verbreiten, weil sonst wird die Wirtschaft auch nicht anspringen und das Konsumverhalten der Leute ist schon schlecht und wird dann auch nicht besser werden. Und deswegen hat man manchmal das Gefühl, man ist im falschen Film, weil manche Regierungsmitglieder tun so, als wenn es eh nicht so schlimm wäre. Es ist aber schlimm.
Jetzt haben wir den Salat, die Suppe auslöffeln, werden dann wohl unter anderem die Pensionisten, Gesundheitssystem etc. Und es sollen auch in den Ministerien 15% eingespart werden. Zu diesen 15% habe ich heute schon die Frau Ministerin befragt, die Gesundheitsministerin Corinna Schumann, wo sie da einsparen möchte bei sich im Ministerium. Hören wir uns mal die Antwort an.
Jeder einzelne Cent wird angeschaut, jeder einzelne Punkt und dann mit viel kluger Weitsicht die Einsparungsmaßnahmen getroffen.
Das will ich nicht despektierlich klingen, aber es ist eine klassische Politikerinnen-Antwort. Wir schauen uns jeden Cent an, wir drehen jeden Cent um. Die Frage an Sie, Frau Strüber, wo gibt es denn da Einsparungspotenzial, zum Beispiel in diesem Fall im Gesundheits- und Sozialministerium?
Naja, die, sagen wir mal so, die Sozialversicherungen haben sich ja schon gemeldet, haben gesagt, wir haben auch ein Defizit, auch das zählt ja zu den Gebietskörperschaften, die müssen 500 Millionen einsparen. Da denkt man jetzt irgendwie daran, dass man weniger MRTs macht, weniger CTs, dass man die Blutuntersuchungen einschränkt. Ich frage mich, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weil das ist ja, das alles sind ja, oder zumindest Blutuntersuchungen, das sind Präventivmaßnahmen. Wir sagen immer, man soll in die Vorsorge Geld investieren und dann ist das das Erste, was uns einfällt, wo wir kürzen könnten. Naja, ich glaube, wahrscheinlich wird man auch die Beiträge erhöhen müssen. Das traut sich nur jetzt keiner laut zu sagen. Also in gewisser Weise nicht nur die Pensionisten, sondern vielleicht auch andere. Ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele Maßnahmen wieder eingeschränkt werden. Keine Ahnung, ob das auch die Zahnspangen zum Beispiel trifft, die jetzt bis zu einem gewissen Grad ja bezahlt werden. Also ich glaube, der Leistungskatalog wird einfach enger geschnürt werden. Und ich denke halt, dass man sich auch überlegen wird müssen, ob man tatsächlich in Österreich insgesamt so viele Krankenhäuser braucht, wie man jetzt hat, ob man da nicht vielleicht zusammenlegt, Cluster bildet, Schwerpunktzentren bildet, wieder mehr in den niedergelassenen Bereich geht. Im Spital ist es immer am teuersten. Es ist alles furchtbar, also es ist schon richtig auch analysiert von Ihnen und vom Rainer Nowak. Aber der Punkt ist, es könnte ja natürlich auch eine Chance sein. Man könnte ja auch theoretisch sagen, na okay, wenn eh schon alles sozusagen am Limit ist, dann lass uns doch jetzt endlich mal diese notwendigen Reformen machen auf allen Ebenen. Lass uns wirklich alles anschauen. Lass uns wirklich nicht jeden Cent umdrehen, sondern jede Struktur umdrehen und schauen, ob wir hier nicht bessere Strukturen schaffen. Österreich kennend, wage ich es ein bisschen zu bezweifeln, dass das auch so passieren wird.
Es ist alles furchtbar, Herr Nowak. Ist es da vielleicht nicht auch an der Zeit für die Politik und auch für die Frau Ministerin in dem Fall, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken, zu sagen, Leute, es schaut nicht gut aus und es wird wohl noch schlechter die nächsten Jahre, statt dass man jetzt wieder so ein bisschen um den heißen Brei herumredet?
Ich glaube, es gibt drei Arten von notwendigen Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden sollen. Das eine sind die kurzfristigen. Im Gesundheitsbereich geht da sicher auch was. Immerhin sind einige Lockerungen gekommen durch die Pandemie. Denk an die Schifffahrtspflicht, also Dinge, die wir ja auch gut, zum Teil gut finden, ein Rezept bei Anruf beim Hausarzt. Also Dinge, die natürlich auch ins Geld gehen, die damals wichtig waren oder richtig waren, könnte man natürlich jetzt wieder zurücknehmen, mal schauen, ob man das macht. Das sind einmal die Gesundheitsbereiche, da gibt es natürlich noch wirklich viel, viel Geld. Und bei den Ministerien wundert mich ein bisschen, dass, zumindest ich kann mich erinnern, bei den beiden wahrscheinlich nicht mehr der Fall, dass in den 80er, 90ern gab es Sparpakete, wo schon einmal ein Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst passiert ist, wo Positionen nicht nachbesetzt worden sind, also wo sozusagen auch die Beamten mal sehr verärgert waren und gestreikt haben. Da passiert jetzt genau gar nichts, ja. Das wundert mich. Nulllohnrunden wären alles denkbar, wenn die Situation so schlimm ist. Und das Dritte sind, Peter Stöber hat das jetzt gerade erwähnt, sehr wichtig ist einfach strukturelle Reformen, also die großen Dinge. Und da glaube ich, dass die Bevölkerung sehr wohl bereit wäre, da mitzugehen zurzeit, weil, glaube ich, jede verstanden hat, dass das gerade eine Krisensituation ist. Dass die Ministerin, die dafür zuständig ist, eigentlich zum Beispiel beim Thema Pensionen wenig spricht, ja.
Frau Stöber, wird hier nicht klar genug kommuniziert?
Also das ganz sicher. Die Antwort der Ministerin war also höchst unbefriedigend. Und ich denke, dass man tatsächlich auch überlegen muss, im öffentlichen Bereich Dinge anzugreifen. Ich sage jetzt auch mal so ein Tabu, wie dass die ASVG-Pensionen ganz anders ausschauen als die Pensionen derer, die quasi Beamte waren, im öffentlichen Dienst beschäftigt waren. Nicht Vertragsbedienstete, das ist nochmal was anderes. Aber auch da gibt es irgendwie einen total großen Unterschied. Das sind Dinge, die man sich anschauen kann. Tatsächlich wird es so sein, wenn die Ministerien bei sich selbst sparen müssen, dann frage ich mich, wo wird das sein? Ja, jedes zweite Ressort sagt, wir sind ein Sicherheitsressort und Sicherheit total wichtig in Zeiten des Ukraine-Kriegs, wir können nichts einsparen. Also das wird nochmal eine ganz schwere Übung für den Finanzminister.
Herr Nowak, Sie haben gerade die Pensionen angesprochen, da sollen rund 3 Milliarden eingespart werden bei den Pensionistinnen und Pensionisten. Darauf angesprochen hat die Gesundheits- und Sozialministerin Folgendes gesagt.
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge trennen. Das eine ist die Frage der Pensionen und unsere Zielrichtung als Regierung ist, das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. Weil das Wichtigste ist, dass Menschen länger in Beschäftigung bleiben. Das ist unsere Zielrichtung und da setzen wir alles dran, dass das gelingt. Und auf der anderen Seite bitten wir die Pensionistinnen und Pensionisten um das Verständnis, dass wir den Krankenversicherungsbeitrag erhöhen müssen.
Herr Nowak, rechnen Sie damit, dass die Pensionistinnen und Pensionisten da Verständnis haben dafür?
Weiß ich nicht, vermutlich nicht, aber ich fürchte, es wird nicht einmal reichen, ja, diese Maßnahme. Vielleicht reicht sie beim Thema oder ist eine Maßnahme beim Thema Krankenversicherung. Aber was viel wichtiger ist, ist quasi den großen Budgetposten, der immer größer wird für die Finanzierung der Pensionen. Und da wird man nicht drumherum kommen, nicht nur das Faktische anzuheben, sondern das Gesetzliche. Und das einfach zu kombinieren oder das zu koppeln an die Lebenserwartung. Wenn wir älter werden, müssen wir auch länger arbeiten. Das versteht, glaube ich, fast jeder Mensch. Das ist einfach eine Logik, die in anderen Ländern sehr wohl bereits quasi begriffen wurde und damit auch so eine Entscheidung gefällt wurde. Das geht nicht anders. Also wir werden in Zukunft, so die Lebenserwartung steigt, was wir hoffen, werden wir auch länger arbeiten müssen.
Frau Stöber, jetzt sagen die Pensionistinnen, Vertreterinnen von ÖVP und SPÖ unisono, das könnt ihr mit uns nicht machen, da ist nichts zu holen. Die Frage natürlich, die sich da auch die Ministerin gefallen lassen muss und auch die SPÖ, und auch die ÖVP haben sich die NEOS da durchgesetzt bei den Regierungsverhandlungen, wenn am Ende weder ÖVP noch SPÖ-Vertreterinnen der Pensionisten gehört werden in dieser Sache?
Naja, man darf ja auch nicht ganz ausblenden, dass kurz vor der Wahl gab es ja auch eine sehr nette kleine Erhöhung für die Pensionistinnen und Pensionisten. Das kam dann irgendwie so plötzlich und da haben sie sich auch nicht beschwert. Also sagen wir mal so, ich glaube, es wird die allgemeine Einsicht sein, dass da ein bisschen was gemacht werden muss und dass es ohne das nicht geht. Die Frage ist, und da hat der Rainer Nowak völlig recht, was heißt ein bisschen? Ich glaube, ein bisschen ist ein bisschen zu wenig und ob da jetzt Pensionistinnen und Pensionisten dagegen sind oder nicht. Ich glaube, wir stehen vor einer Situation, wo Maßnahmen gesetzt werden müssen, die letztlich allen wehtun. Die Ihnen wehtun, die mir wehtun und die auch den Pensionistinnen und Pensionisten wehtun und die auch den Ländern wehtun und den Gemeinden. Und der Finanzminister Matterbauer hat gesagt, es wären 2 harte Jahre. Ich hoffe, er hat recht. Und es sind nicht mehr als 2 harte Jahre. Und da muss man sagen, man kann jetzt darüber philosophieren. Natürlich hätte auch schon die vorige Regierung etwas machen sollen. Ja. Also das ist schon auch, das muss man schon adressieren. Ja. Das ist schon auch ein großer Fail der ÖVP, die lange, lange, lange den Finanzminister gestellt hat, auch in den vorigen Regierungen diesbezüglich nichts gemacht zu haben. Der Letzte, der was gemacht hat, war Wolfgang Schüssel. Und das ist schon eine Zeit lang her. Aber und auch er hat es dann letztlich nicht durchgezogen. Auch er hat nicht geschafft, alles zu machen, was er eigentlich machen wollte. Der wollte nämlich zum Beispiel im öffentlichen Dienst mehr machen. Ich kann mich auch erinnern, ganz lieb von Rainer Nowak, dass er meint, ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mich leider auch erinnern. Aber der Punkt ist, das fällt uns halt jetzt auf den Kopf. Und ich glaube, man muss es wirklich als Chance sehen und sagen, na gut, wenn eh schon alles auf dem Tisch liegt, dann lass uns wirklich Tacheles reden, sprechen wir über alles und versuchen wir ein bisschen auch an den Strukturschrauben zu drehen.
Strukturschrauben sind natürlich das eine. Tacheles reden ist ein gutes Stichwort für etwas, was der Direktor der Volkshilfe gesagt hat vor kurzem. Erich Fenninger sagt in einer Aussendung, Österreich muss jetzt auch die Superreichen zur Kasse bitten, um das Budgetloch sozial gerecht zu sanieren. Ist das vielleicht ein Thema, das die SPÖ jetzt wieder so ein bisschen auf die Agenda bringen müsste, angesichts dessen, dass da massiv eingespart wird derzeit und manche sagen, naja, warum nimmt man es nicht vielleicht ein bisschen denen weg, die es für haben?
Wenn wir es jetzt besprechen, steht es ja eh schon bis zum gewissen Grad auf der Agenda. Mhm. Natürlich wird das die SPÖ nicht ganz aufgeben, natürlich wird das immer wieder als Thema kommen, sei es, weil man das wirklich der Meinung ist und das quasi moralisch vertreten will, oder aber natürlich auch, um die eigenen Leute zu mobilisieren. Also das bleibt als Thema da, aber es ist, glaube ich, allen klar, das ist quasi eine dieser berühmten roten Linien, die mit der NEOS und der ÖVP einfach nicht gehen und damit nicht kommen werden, es sei denn, es wird ein Wahlkampf und Neuwahlen vorbereitet.
Halten Sie das für...
Nein,
wahrscheinlich.
Halte ich für nicht wahrscheinlich.
Regierung
auch die Reaktion der Bundesministerin war ja relativ eindeutig, die gesagt hat, nein, ich stehe jetzt nicht zur Debatte, aber natürlich ist, wie heißt das, der Elephant in the Room oder wie man das nennt. Ja. Also das bleibt uns natürlich als Thema erhalten.
Der Elephant in the Room oder der Elefant im Porzellanladen, je nachdem, wo man sich befindet, standpunktmäßig. Teilen Sie diese Einsicht?
Ja, ich teile sie. Ich glaube auch, dass das jetzt einmal weg vom Tisch ist. Ich meine, die SPÖ kann es immer noch argumentieren, na ja, die superreichen Konzerne bieten wir ein bisschen zur Kasse mit den sozusagen den Energieunternehmen und denen, die halt Übergewinne gemacht haben durch die Energiekrise. Also da hat man ein bisschen eine Argumentation. Ich glaube aber tatsächlich, dass es viel wichtiger ist, sich um Dinge zu kümmern, wie es gibt ja gewisse Widersprüche. Wir wissen einerseits, wir müssen mehr in die Bildung investieren, zum Beispiel in die Elementarbildung. Wir müssen schauen, dass wir die Elementarpädagoginnen aufstocken, dass die besser verdienen, damit sie im Beruf bleiben. Das ist aber was den Ländern und den Gemeinden total auf den Kopf fällt, weil die müssen das dann letztlich bezahlen. Jetzt sollen die aber einsparen, weil sie ja auch zum Budgetdefizit beitragen. Also wie kommt man aus dieser Schere raus? Was tut man hier? Wie kann man versuchen, die Dinge vielleicht zu vereinfachen? Vielleicht ist es tatsächlich auch, dass man manche Sachen entweder komplett verländert oder dass man eher in Richtung Zentralismus geht, dass für ein Ding nur eine Körperschaft zuständig ist. Das ist im Übrigen auch ein Thema im Gesundheitsbereich. Ja? Da haben Sie ja so viele verschiedene Player. Natürlich kostet das auch, wenn so viele mitreden und an einem Tisch sitzen.
Also Doppelgleisigkeiten abschaffen, schauen, dass man einfach natürlich optimiert zusammenlegt etc. Ein weiteres Thema, das auch besprochen wurde natürlich jetzt im Interview mit Corinna Schumann, sind die ORF-Gagen. Das ist, glaube ich, das Aufregerthema Nummer eins heute. Alle reden drüber. Natürlich machen auch wir das hier bei beide Seiten live und besprechen da diese ORF-Gagen. Wir schauen uns vielleicht nochmal kurz an, was da die Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener beim ORF verdienen. Sie sehen hier eine entsprechende Auflistung und da gibt's durchaus viele, die sagen, naja, so ganz ist das nicht einzusehen, dass da beim ORF, der dann doch auch von allen mit bezahlt und finanziert wird, die Gagen so hoch sind, während andere sich das tägliche Leben mitunter nicht mehr leisten können. Die Frage an Sie, und ich fange vielleicht mit Ihnen an, Frau Ströber, teilen Sie diese Ansicht, ist das tatsächlich so, dass das ungerechtfertigt hohe Gagen sind oder muss man da differenzieren?
Ich bin da ein bisschen gespalten. Also wenn man diese Tabelle so anschaut, dann denkt man sich tatsächlich, wow, ja, tolle Gagen. Man muss halt schon noch immer sehen, erstens einmal, sind das Manager? Haben die eine Personalverantwortung? Sind die womöglich auch haftbar für die Dinge, die sie tun? Und wenn sie das sind, dann relativiert sich das Bild natürlich schon ein bisschen. Die Frage ist natürlich auch, wie ist hier der Marktpreis? Ja? Also jemand, der Möglichkeiten hätte, auch in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu arbeiten, wo zum Teil viel höhere Gagen gezahlt werden, dann natürlich versucht man sich auch hier ein bisschen anzugleichen. Es ist aber tatsächlich so, dass es natürlich auffällt, dass die Steigerung gegenüber dem Vorjahr relativ knackig ausfällt, allein durch die Inflation. Wir haben das vorher besprochen. Und es ist auch schon so, dass man halt auch sieht, Transparenz allein ist jetzt auch noch nicht das Rätselslösung. Also nur nur weil die Dinge jetzt in einer Tabelle stehen, heißt das noch nicht, dass sich da irgendetwas ändert. Der ORF wird Maßnahmen ergreifen, wird Golden Handshakes anbieten. Wird man sehen, wie dieses Unternehmen in 5 Jahren dasteht.
Das ist das Stichwort, Herr Nowak, da werden einige möglicherweise auch in Pension gehen in den nächsten Jahren.
Ich glaube, ein paar Namen gehen in Pension und damit ist es zumindest für die erledigt. Ja.
Das heißt, kein weiterer Handlungsbedarf auch seitens der Politik?
Ich glaube, es gibt ja, also ein neues Gehaltssystem gibt es ja und ich sehe das ähnlich wie Petra Stöber. Wenn es um einen Vorstand geht oder eine Vorstandsposition, dann ist das anders zu bewerten, als wenn jemand, der quasi per Aussitzen oder Vorrückungen, glaube ich, heißt das dann im ORF, so viel bekommt oder noch mehr bekommt. Das finde ich, das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und dann gibt es einen sogenannten Marktpreis. Also wenn jemand Angebote von der privaten Medien bekommt und sich dann vielleicht dort mehr Geld holt, verstehe ich den ORF natürlich auch, dass sie das versuchen zu halten, die sogenannten Stars. Also ich glaube, das ist ein differenzierter Vorgang, den man da beurteilen muss, aber wenn es ums Geld geht, in Österreich immer schwierig, weil ich wäre sowieso dafür, dass man alle Gagen offenlegt von jedem und jeder und alle Einkommensberichte, so wie in Skandinavien. Da gibt es mal einen kurzen Duscher, aber dann wäre das wahrscheinlich auch erledigt. Ja.
Also in Schweden zum Beispiel, dass jeder weiß, was der
macht,
was
meine ich
die Kollegin verdient, etc.
Ja, genau.
Ja, also eine Transparenz-Datenbank sozusagen für die Kinder.
Genau.
Einer, der sich ganz gern zu medienpolitischen Agenten momentan äußert, ist der Vizekanzler Andreas Babler. Er hat das auch in diesem Fall getan und hat auf X geschrieben, bevor Leistungen gekürzt, Programme ausgedünnt und eingeschränkt oder junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden. Ich weiß nicht, ob wir das auch zeigen können, wir haben das extra vorbereitet, erwarte ich mir Maßnahmen bei den ORF-Spitzengehältern. Die ORF-Führung ist hier in der Verantwortung. Ah, da haben wir schon, da können wir es nämlich dann auch ganz gut mitlesen und vielleicht besser verstehen. Also, bevor Leistungen gekürzt werden etc., erwarte ich mir Maßnahmen bei den ORF-Spitzengehältern. Das heißt, Andreas Babler sagt, da ist die ORF-Führung in der Verantwortung. Sie teilen diese Ansicht.
Also ich nehme an, dass der Herr Vizekanzler genauso wie die ORF-Führung, genauso wie wir wissen, dass man in bestehende Verträge nicht einfach so eingreifen kann und eingreifen darf, auch wenn die Sozialdemokraten das immer ganz gerne davon träumen, egal ob das Mieten sind oder andere Dinge. Aber prinzipiell schaue ich mir das Arbeitsgericht an, dass da so eine quasi von oben herab Verantwortungsintervention der Geschäftsführung bei den Gagen von Leuten, die knapp vor der Pensionierung stehen, erlaubt. Ich glaube nicht.
Was ich ganz spannend finde, in einem nächsten Punkt sagt Andreas Babler dann, es ist klar, dass es marktkonforme Gehälter geben muss. Warum es beim ORF SpitzenverdienerInnen gibt, deren Gehalt höher ist als jenes des Bundespräsidenten, während gleichzeitig Leistungskürzungen für das Publikum in den Raum gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar. Die Frage an Sie, verdient am Ende vielleicht der Herr Bundespräsident zu wenig in Österreich?
Also ich denke nicht, dass der Bundespräsident zu wenig verdient. Ich denke, wenn man so anfängt, dann muss man wahrscheinlich auch die Gehälter der Spitzen-CEOs und sonstigen Vorstände in staatsnahen Betrieben hinterfragen oder in Betrieben eben, wo der Bund beteiligt ist. Also es ist schon ein bisschen eine populistische Äußerung des Herrn Vizekanzler, mit Verlaub. Ich denke mir, dass der ORF weiß, dass er tatsächlich sehr im Fokus steht und dass alle ganz genau hinschauen. Und nicht umsonst gab es eben, wie schon erwähnt, heute die Aussendung, dass der ORF ja da Angebote machen wird, auch an sogenannte Spitzenverdiener. Und ja, ich glaube, wir müssen einmal wegkommen von der Diskussion, dass wir sozusagen uns da in Details hineinbegeben. Wir müssen mal die grundsätzliche Frage klären, will dieses Land einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja oder nein? Und dann kostet der natürlich auch. Und ich finde, diese Grundsatzentscheidung muss man einmal treffen. Und dann muss man halt auch sich dazu bekennen, ja, ob das jetzt populär ist oder nicht. Ich meine schon, dass es okay ist, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Und ich denke, den wird man nicht zum Nulltarif bekommen.
Herr Nowak, verdient der Herr Bundespräsident angemessen in Österreich?
Ja, wahrscheinlich schon, aber sagen wir mal so, der Bundespräsident in den letzten 5 Jahren hat einen härteren Job gehabt als Bundespräsidenten davor. Also vielleicht sollte man da über Bonuszahlungen im Krisenfall beim Auftauchen des Ibiza-Videos oder so reden. Nein, Scherz beiseite. Sollte man wahrscheinlich nicht, aber es ist ein gewisses Risiko, wie man diesen Job dann anlegen muss oder nicht anlegt. Also ich glaube, Van der Bellen hat sich das ein bisschen lockerer alles vorgestellt, vielleicht auch langweiliger. Das ist jetzt nicht geworden. Prinzipiell, glaube ich, haben wir ein falsches falsche Einstellung zu Gehältern generell. Ich finde, jeder, der Verantwortung trägt und damit aber auch eine höhere Fallhöhe hat und gleich mal in den Medien steht und dann durch Sonne und Mond geschossen wird, quasi trägt eine höhere Verantwortung oder eine höhere Haftung, wenn man so möchte, und kann dann auch mehr verdienen. Prinzipiell glaube ich ja, dass die ORF-Entscheidung bis auf die FPÖ schon gefällt worden ist, dass man einen ORF haben möchte in diesem Land. Die Frage ist immer, wie groß das sein muss. Wie viele Kanäle, wie viele Mitarbeiter, ja, wie viel
Lass ich so stehen. Herr Nowak, vielen Dank fürs Gespräch. Frau Stuber, vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass Sie mit dabei waren, auch im Namen von Donald Duck. Auf Wiederschauen.